HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und bei mir in der Zoom-Leitung begrüße ich zur Abwechslung mal wieder meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Henrik.
Und zur Abwechslung melden wir uns heute mal schon am Sonnabend, denn unser Podcast Montag, da ist ja am Montag schon das Spiel gegen Osnabrück. Und dazu begrüßen wir mal wieder einen sehr interessanten Gast, der uns zu dieser Partie mit Sicherheit einiges erzählen kann. Und vorgestellt wird unser Gast heute von einem früheren HSV-Spieler, den vermutlich nur HSV-Insider erkennen werden. Und den hören wir jetzt.
Mein Name ist Dennis Dogan und ich begrüße einen ehemaligen Mitspieler, dessen Spielweisen jeden Stürmer in Angst und Bange versetzt hatte. Er war ein absoluter Teamplayer und ihn zeichnete seine kompromisslose Zweikampfführung und seine Stärken ohne Ball aus. Er schmiss sich ohne Rücksicht auf Verluste in jeden Ball mit allem, was er hatte, rein. Er wusste, was er kann und was er nicht kann. Heute ist er Trainer und hat seine Tugenden als Spieler nicht verloren. Der Unterschied zum Spieler besteht aber darin, dass er seiner Mannschaft vermehrt das Fußballspielen mit auf den Weg gibt. Ich begrüße den demütigen, bodenständigen und leidenschaftlichen Trainer Marco Grote.
Ja, da konnte man schon das Grinsen bei unserem Gast im Hintergrund sehen. Das war erstmal der frühere HSV-2-Spieler und heutige Co-Trainer des VfL Osnabrück, Dennis Dogan. Und auch wir begrüßen natürlich seinen früheren Mitspieler und heutigen Cheftrainer des VfL. Herzlich willkommen, Marco Grote.
Moin, hallihallo. Schöne Begrüßung. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Grote, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Sie treffen ja das erste Mal als Cheftrainer einer Profimannschaft auf Ihren Ex-Club HSV, wo Sie früher bei der zweiten Mannschaft gespielt haben. Wie groß ist Ihre Vorfreude aktuell schon?
Wird langsam, also geht langsam los. Liegt ein bisschen daran, dass wir die Woche so gestaltet haben, dass wir jetzt zu Beginn die Jungs auch gar nicht so oft gesehen haben, weil sie eben individuell in der Leistungsdiagnostik waren, sodass wir eigentlich heute das erste Zusammentreffen hatten mit zwei Trainingseinheiten, das aber zum Teil auch noch in Gruppen gestaltet haben. Und wenn du die Jungs dann so Stück für Stück wieder siehst und langsam anfängst zu reden und zu arbeiten auf dem Platz, dann geht es auch so langsam Richtung Wettkampf und dann steigt auch Stück für Stück die Freude, jetzt erstmal unabhängig davon, gegen wen du dann antreten darfst.
Man konnte gerade bei der Vorstellung von Dennis Dogan den Eindruck gewinnen, dass Sie früher in Ihrer Zeit als aktiver Spieler jetzt nicht unbedingt der Edeltechniker waren, sondern vielleicht eher der Zweikämpfer, der Mentalitätsspieler. Stimmt das denn oder wollen Sie da nochmal was gerade rücken?
Nö, schon alles korrekt, was Dogi gesagt hat. Schön, dass ihr ihn eingespielt habt und er kennt mich ziemlich gut, wobei ich war lange genug ja auch beim HSV, dass andere mich da auch ganz gut einschätzen können. Und es stimmt schon, dass ich, glaube ich, immer ganz gut wusste, was ich kann und was ich zum Erfolg beitragen kann und was eben auch nicht so gut ist und nicht so funktioniert. Und das, was er da so alles genannt hat, das, denke ich, passte schon zu meinem Spiel, zu meiner Art und zu meiner Arbeit als Spieler. Und da gibt's jetzt nicht so wahnsinnig viel gerade zu rücken. Ich war nie ein feiner Fußballer oder Edeltechniker, sondern habe meinen Anteil dann über einen anderen Weg dazu beigetragen. Das gehört zum Fußball dazu. Ich glaube, das wiederum habe ich ganz gut gemacht. Und da passte die Einschätzung von Dogi schon.
Sie haben ja 2001 bis 2004 beim HSV 2 in der damaligen Regionalliga Nord, ist sie auch heute noch. Aber damals haben Sie auch an der Seite von Dennis Dogan in der Innenverteidigung gespielt. Vielleicht können Sie noch mal erzählen unseren Hörern, wie Sie damals eigentlich zum HSV gekommen sind. Wer war dafür verantwortlich? Wer hat Sie geholt?
War auf alle Fälle Winter 2000, also ich war noch ein Jahr vorher. Damals war die dritte Liga, Regionalliga, also das ist ja noch ist anders damals ja gewesen, als es heute ist. Da war sie ja noch mehrfach geteilt, ich glaube dreifach geteilt, die dritte Liga. Und ich bin im Winter zum HSV gewechselt vom VfB Oldenburg. In Oldenburg gab es Schwierigkeiten, Insolvenz und Stefan Böger war verantwortlich. Wir hatten das letzte Spiel im Dezember in Oldenburg, glaube ich, gegen den HSV. Und direkt nach diesem Spiel hat er mich angerufen. Also der Kontakt beziehungsweise die Hohlaktion ging von Stefan Böger aus. Ich glaube, dann habe ich noch Ralf Scheer muss damals noch Nachwuchsleiter gewesen sein. Mit dem habe ich dann damals das Weitere dann ausgehandelt. Ja, dann bin ich im Winter bin ich zum HSV. Und dann eben auch für die U23. Relativ schnell glaube ich mir erstmal das Innenband gerissen. So ging das dann los. Und ich glaube, Dogi kam dann im Sommer aus Eichholz dazu. Stadtteil Lübeck, Verein damals aus der vierten Liga, aus der damaligen Oberliga. Ja, und wie eben schon gesagt, haben wir uns da die ganzen Jahre nie aus den Augen verloren und waren damals auch relativ eng, waren Zimmerkollegen, haben uns immer all die Jahre, die wir da zusammen gespielt haben, ganz gut verstanden. Aber so ging es los beim HSV.
Wie viele Berührungspunkte hatten Sie eigentlich damals mit der ersten Mannschaft des HSV? Also das war zwar noch vor meiner persönlichen Hamburg-Zeit, aber soweit ich das aus der Ferne mitbekommen habe, haben ja damals die Profis und auch die Spieler der zweiten Mannschaft in Norderstedt trainiert. Ist das richtig?
Genau, ist korrekt. Norderstedt, Ochsenzoll, Paul Hauenschild, Plätze irgendwie. So, ich habe es alles noch dunkel in Erinnerung. Ja, ich war so relativ schnell im Profikader mit dabei. Also nach dieser Innenbandgeschichte bin ich wieder zurückgekommen. Ich glaube, ich habe ein paar Mal trainiert. Zur damaligen Zeit gab es diese Vergleichsspiele mit dänischen Mannschaften. Da war irgend so eine Art Nachwuchsparallelrunde, wo es eben gerade für Profivereine mal darum ging, dann den einen oder anderen Spieler Praxis zu geben oder Rekonvaleszenten wieder ranzuführen und natürlich auch den einen oder anderen Jugendspieler zu sehen. Nun war ich damals schon alles andere als noch so wahnsinnig jung. Ich war schon 27, glaube ich, als ich zum HSV gewechselt bin. Ich bin ja eigentlich mehr so als älterer Herr Führungsspieler für die U23 von Stefan Bürger geholt worden. Der mit seiner Art dann entsprechend dem Laden Stabilität geben kann, damit sich die guten Fußballer auch empfehlen können für den Profifußball. Ja, aber ich war dann bei diesem einen Spiel dann eben auch mit dabei. Da hat, ich weiß gar nicht mehr, ob es Pagelsdorf war damals der Trainer oder ein Co-Trainer oder alle zusammen sich das noch angeguckt haben, beziehungsweise auch gecoacht haben. Ich glaube, Pagelsdorf selber war es nicht. Naja, auf alle Fälle. Nach diesem Spiel war ich auf einmal im Profikader. Also der Plan war irgendwie anders, aber dann waren damals auch eine ganze Menge Profis verletzt, angeschlagen. Und Rums Fallera war ich mit dabei. Das ging auch bis Saisonende eigentlich, dass ich die ganze Zeit bei den Profis am Start war. Zwei, dreimal war ich im Kader. Einmal war es, glaube ich, so relativ eng. Da gab es eine Sperre, die dann auch noch kurzfristig reduziert wurde, dass ich dann hätte auflaufen müssen. Jo, das ist dann im einen oder anderen erspart geblieben, wie auch immer man das dann drehen will oder wenden kann. Und am Ende der Saison bin ich dann noch bei der Abschlussfahrt auch, glaube ich, da noch mit dabei gewesen. Habe aber zwischendurch auch mal wieder. Bitte?
Wissen Sie noch, wo es hinging?
Chicago, glaube ich. Amiland auf alle Fälle. Und ich habe inzwischen natürlich auch mal wieder bei der U23 gespielt. Ja, aber die Profi-Episode ist dann am Ende der Saison auch zu Ende gewesen. Und hätte besser laufen können. Ist halt so, wie es war. Ich glaube, ich habe da noch bei dieser Abschieds Tour oder Saisonende-Tour, die es dann war, Abschlussfahrt, haben wir auf alle Fälle noch zwei Testspiele gehabt. Bei dem einen durfte ich auch noch mal ein bisschen mitwirken. Das war aber nicht so wahnsinnig lange. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Gegenspieler, glaube ich, Christos Deutschkow hieß. Und der hatte an dem Tag, glaube ich, ein bisschen Bock. Das war nicht so ganz einfach. Alles verlief dann eben eher suboptimal. Und meine Karriere in der ersten Fußball-Bundesliga war dann eben auch schon wieder relativ zügig beendet. Aber so ist es halt, ne?
Hatten Sie eigentlich mit Ihrem Wechsel damals zum HSV ein bisschen darauf spekuliert, dass Sie da auch mal in den Profikader rücken könnten? Also denkt man daran oder war das eigentlich eher ein spontanes Geschehen?
Ja, wenig. Also tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich war 27 und ich war schon auch immer relativ realistisch. Ich glaube, dass ich das, was ich gemacht habe, tatsächlich ganz gut konnte. Und das schloss auch nicht aus, dass ich auch Leuten aus der ersten Liga sie beschäftigen kann oder ihnen wehtun kann oder meinen Job erledigen kann. Dass ich allerdings jetzt ein Bundesligaspieler auf Dauer werde, dafür würde ich dann tatsächlich sagen, war das eine oder andere in meinen Möglichkeiten dann doch vielleicht zu eingeschränkt. Wobei es gibt immer wieder Beispiele, dass es auch anders verläuft. Es gehört immer dieses Quäntchen auch mit dazu. Ich habe da jetzt nie großartig irgendwas bedauert. Also wie gesagt, es hätte vielleicht auch noch ein bisschen anders laufen können. Da gibt's ein paar andere. Aber ich konnte mich auch schon mal ganz gut der Situation dann so stellen, wie sie dann eben war. grundsätzlich bin ich da eh hingewechselt, um in der U23 eine Führungsrolle einzunehmen und da meinen Job zu tun. Und das habe ich dann währenddessen schon oder auch im weiteren Verlauf sehr, sehr gerne und mit viel, viel Überzeugung getan. Also ich habe da keiner Karriere in einem weiteren Step sonst großartig nachgetrauert.
Mich würde interessieren, Sie sind ja mit 27 dann zum HSV gekommen, haben Sie gesagt. Haben Sie damals nebenbei noch gearbeitet als Regionalligaspieler oder reichte dann das Gehalt bei der zweiten Mannschaft schon, dass man sich dann voll auf den Fußball konzentrieren konnte?
Ja, also letzten Endes war es dritte Liga und du kannst dann schon auch ein paar Euro verdienen, ne? Also davon kannst du auch leben. Grundsätzlich habe ich immer parallel was gemacht. Also ich gehörte nie zu denjenigen, die jetzt in dem Sinne sich auf Fußball konzentrieren und alles andere dann schleifen lassen. So ein Kulturtäschchen unter den Arm und morgens mal ein bisschen zum Training und ab Mittag dann irgendwo rumliegen. Das war dann nie so mein Ding. Ich habe zur Oldenburger Zeit habe ich studiert, Sportwissenschaften. Wollte das eigentlich ganz gerne in Hamburg fortführen. Wurde ein bisschen schwierig. Also ich habe dann am Anfang, als ich zum HSV gewechselt bin, auch noch in Bremen gewohnt. So, das ist dann mit dieser Pendelei dann auch nochmal so eine Nummer. Bin ja erst dann in dem Sommer nach Hamburg gezogen. Das Studium habe ich dann sozusagen nicht weiter fortgeführt. Habe dafür aber dann Fernstudium angefangen. Ich habe die ganze Zeit immer, ob das dann Trainerscheine sind, ob das Praktika waren, ob das hier reinschnuppern oder dort, Bereich Journalismus. All das, was ich mitnehmen konnte, habe ich immer getan. Also unabhängig jetzt vom HSV, da aber vor allem auch nochmal sehr, sehr intensiv. Sport 5 kann ich mich damals noch erinnern, da habe ich auch noch mal eine Zeit lang mein Unwesen getrieben und war da noch mal wieder mit dabei. Also ich habe eigentlich, aber auch schon vorher in Oldenburger Zeiten, in Bremerhaven, als ich damals gekickt habe, als es anfing, das war ja auch eine Zeit lang dritte Liga, habe ich meine Ausbildung dann gemacht zum Speditionskaufmann. Also es war beileibe jetzt nicht so, dass ich da jetzt nur immer auf die Karte Fußball gesetzt habe, sondern ich habe eigentlich schon immer auch parallel dazu den Gedanken gehabt, dass so ein Plan B bzw. ein zweites Standbein nicht so ganz verkehrt sein mag.
Haben Sie ja einiges mitgenommen an Jobs und auch auf der Ausbildungsebene. Haben Sie mit Ihrer Ausbildung eigentlich als Speditionskaufmann dann auch mal hinterher noch einen Job auch getätigt?
Nee, ich wollte mal, wäre auch nicht so mein Ding gewesen. Ich habe die Ausbildung beendet. Pflichtbewusst, wie ich dann größtenteils bin oder war oder verlässlich. Aber ich habe während der Ausbildung schon relativ schnell gemerkt, dass das mein Ding nicht sein wird. Es war dann aber wiederum in Verbindung mit anderen Aktivitäten, unter anderem auch Grundstudium, dann auch immer wieder eine Eintrittskarte als Basis, um etwas anderes wieder zu machen. Also Sportfachwirt, Studium oder was auch immer, wo ich meine Nase überall noch reingesteckt habe, war dann eben diese Ausbildung auch nicht verkehrt. Aber in diesem Beruf zu arbeiten, war mir relativ schnell klar, dass ich das nicht machen will. Mir war eigentlich auch schon relativ schnell als Spieler klar, dass ich mir ganz gut vorstellen könnte, auch Trainer zu werden. Andererseits ist das kein Wunschkonzert, das haben einige vielleicht vor. Und ob du damit dann nachher auch deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, steht ja auch auf einem anderen Blatt. So gesehen habe ich immer versucht, mich breit aufzustellen und vielseitig zu bleiben. Aber der direkte Job war relativ zügig klar, wird es wohl eher nicht sein sollen.
Sie sagen schon, da waren viele kleine Jobs dabei. Wie war denn sonst das Leben in Hamburg? Konnten Sie als Regionalligaspieler auch dann mal hier und da den Kiez kennenlernen oder kennen Sie den nur aus der Zeitung? Hatten Sie vielleicht eine Stammkneipe mit der Mannschaft damals? Wie war das?
Nee, war tatsächlich so, dass da schon auch Fußball, also abgesehen davon von den anderen Tätigkeiten, schon Fokus war und eher weniger um die Häuser ziehen. Dann muss man noch bedenken, U23, ich war der alte Mann. Alle anderen Jungs dann 18, 19, wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr zwingend meinte, dass ich nochmal ganz nach oben muss. Alle anderen haben diesen Traum absolut gehabt und die haben auch danach gestrebt ohne Ende. Also den Gedanken, auf den Kiez zu gehen, hatten die Jungs eher seltener. Das kam dann auch mal vor. Aber wahrlich nicht so oft. Also ich habe ihn ein paar Mal gesehen und es ist auch ganz schön da, aber nicht so häufig. Und ansonsten war das Leben dann tatsächlich ja auch eher in Norderstedt. Ich meine, Hamburg brauchst du von A zu B dann ja auch schon immer noch mal ein bisschen länger. Ich bin in der Zeit das erste Mal dann auch Vater geworden. Also mein älterer Sohn ist Hamburger. Und ja, also gab es dann eben auch noch so ein paar andere Sachen nebenher, unabhängig vom Fußballspielen oder Jobs dann zu erledigen. Weniger Kiez dann zu der Zeit.
Sie sind ja dann 2004 nach Ihrer letzten Saison beim HSV zum VfB Lübeck gewechselt, nämlich als Co-Trainer. Und wir vermuten mal, das hat ein bisschen was mit Stefan Böger zu tun, der ja Ihr Trainer war beim HSV und der dann ja auch in Lübeck übernommen hat.
Ja, genau, das stimmt. Das eine war, dass ich eigentlich dann schon echt fest verwurzelt war in beim HSV über meine Rolle grundsätzlich und dann in der U23 und sowieso angefangen hatte, hatte ich eben schon angedeutet, Trainerscheine zu machen. Ich hatte dann schon relativ zügig auch die A-Lizenz gemacht, hatte parallel zu meiner eigenen Fußballtätigkeit dann auch im Nachwuchsbereich beim HSV reingeschnuppert. Und irgendwie war der Plan, wie eben schon angedeutet, auf alle Fälle auch in die Trainerschiene zumindest mal reinzugehen. Meine Vorstellung wäre eigentlich gewesen, dass ich das dann beim HSV dann auch konkret tue. Das hat sich aber eben nicht so richtig ergeben. Also es war zwar mal gesagt, ja, Grote, du machst dann hier irgendwas, aber was? Also irgendwann wollte ich dann auch wissen, was. Und das fehlte dann so. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag als Spieler und lief aber dann im wahrsten Sinne des Wortes in den letzten Wochen, Monaten ziemlich auf der Felge. Also ich habe ich hatte auch noch kurz vor Saisonende auch noch mal so einen Unfall mit meinem Knie. Letztendlich aber habe ich eigentlich immer weitergespielt. Also egal was war, habe ich sowieso immer weitergespielt. Und aber die Knochen werden ja auf Dauer dann auch nicht besser. Da wurde schon ein bisschen morsch, die ganze Geschichte. Ganz am Ende der Saison war dann im Prinzip Knie auch nahezu im Eimer. Also Patellasehne war ziemlich weich, würde ich mal sagen. Und und wenn dann die Anfrage kommt vom alten Trainer, der dich da im Prinzip auch hingeholt hat und dann, glaube ich, Nachfolger von Hecking in Lübeck wurde, gerade Absteiger aus der zweiten Liga, und du dann die Möglichkeit hast, dort einen Einstieg zu finden ins Trainergeschäft, dann war das für mich durchaus attraktiv. Und so kam es dann zustande, dass ich dann auch zum VfB Lübeck gewechselt bin und eben nicht, wie der eine oder andere vielleicht beim HSV dann dachte, als Spieler, weil das war tatsächlich nicht mehr mein Ziel, sondern als Einstieg ins Trainergeschäft. Und als Spieler wäre auch dann im Nachgang sowieso nicht mehr gegangen. Nach meinem letzten Spiel, was ich beim HSV gemacht habe, ging oder geht seitdem tatsächlich eben auch nichts mehr. Also das Knie ist nicht mehr großartig besser geworden. Das ist nach wie vor ziemlich im Eimer und länger als ein paar Minuten laufen, haut eben seitdem auch nicht mehr hin.
Jetzt haben wir gehört, dass Stefan Böger Sie zum HSV geholt hat. Jetzt haben wir gehört, dass Stefan Böger Sie nach Lübeck geholt hat. Und deswegen hören wir Stefan Böger jetzt.
Marco, das waren noch Zeiten. Du als Spieler, ich als Trainer beim Hamburger Sportverein, später gemeinsam als Trainerkollegen beim VfB Lübeck. Heute bist du Cheftrainer in der zweiten Liga beim VfL Osnabrück und da habe ich die folgende Frage. Was sind für dich die wesentlichen Unterschiede in der Alltagsarbeit und im Umgang mit einer Mannschaft eines NLZ, zum Beispiel deiner letzten Station U19 Werder Bremen und der heutigen Aufgabe beim VfL Osnabrück als Cheftrainer einer Zweitligamannschaft? Wo musstest du dich am meisten umstellen?
Ja, eine sehr interessante Frage. Sie waren ja 12 Jahre lang im Jugendbereich bei Werder Bremen tätig und sind jetzt erst seit einem halben Jahr circa Cheftrainer beim VfL. Können Sie einmal skizzieren, was so die größten Unterschiede sind zwischen dem Nachwuchs- und dem Herrenbereich?
Erstmal ganz kurz zu Stefan. Ich habe zwei sehr unterschiedliche oder mehrere unterschiedliche Trainertypen, im Profibereich dann ja auch mit Frank Pagelsdorf, beziehungsweise danach, da ging das Trainerwechselspielchen bei den Profis ja auch immer noch mal wieder ein bisschen weiter, dass man zumindest aus der Ferne auch den einen oder anderen erleben konnte. Bei der U23 hatte ich Stefan und Thomas Doll, zwei sehr unterschiedliche Typen und auch Trainer, aber beide mit viel Qualität, jeder auf seine Art. Und die Frage macht natürlich dahingehend Sinn, weil sie mir ja zum Beispiel hier beim VfL auch in den Gesprächen von vornherein gestellt wurde, was machst du wie packst du das dann an oder was hat sich geändert? Das habe ich relativ häufig gehört. Vom Grundsatz bin ich das ziemlich entspannt angegangen, wie ich das eben meistens tue. Und dennoch natürlich auch immer eine Idee beziehungsweise einen Plan habe. Aber im Grundsatz, im Ursprung basiert alles auf Fußball. Und das ändert sich eben nicht. Also das ist in der U19 genauso gegeben wie jetzt hier beim VfL. Dann hat eben alles zu tun mit Menschen. Und auch da finde ich jetzt erstmal vom Grundsätzlichen her ändert sich oder sollte sich möglichst nicht so wahnsinnig viel ändern. diese Führung, diese Kommunikation, dieses Miteinander, was du in dem einfach brauchst, das betreibst du in der Jugendmannschaft genauso wie im Herrenbereich. Was sich jetzt dann tatsächlich so ein Stück weit im Detail, und dieser Prozess läuft immer noch, also das geht dann auch nicht von einem Tag auf den anderen, da lerne ich sicherlich auch immer noch, wobei ich auch glaube, dass das unabhängig davon ist, ob ich beim VfL-Trainer bin, bei Werder Bremen in der U19 oder bei irgendeinem anderen Verein, weil das immer auch was mit Umfeld beziehungsweise auch Spielertypen zu tun hat, die du eben gerade in deiner Mannschaft drin hast, in welcher Anzahl, wen auch immer. Die Kriterien verschieben sich halt eben, junge Spieler 17, 18, 19, sprichst du natürlich schon anders an als einen 25- oder 35-jährigen Lizenzspieler, der das vielleicht auch schon seit ein paar Jahren macht. Der eine will Profi werden, ist Jugendlicher, der andere ist vielleicht Familienvater, hat 3 Kinder und will vielleicht auch vor allen Dingen Geld verdienen. Und da darf man auch nicht vergessen, im Profifußball geht es dann nachher auch um viel Geld. Aber und von der Herangehensweise her glaube ich immer noch, dass eine Klarheit, eine Ehrlichkeit, eine regelmäßige Mitnahme, Kommunikation, egal. Und dann hast du den einen Typen, der vielleicht eher ruhiger ist. Dann hast du eher den Extrovertierten. Dann hast du den, der selber ständig zu dir kommt und mit dir reden will. Dann hast du aber auch den Nächsten, zu dem du dann auch mal wieder gehen musst. Und dann weißt du aber auch den einen oder anderen so einzuschätzen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn du ihm vielleicht gar nicht mit ihm redest, weil er will es gar nicht wissen. Das gibt's auch. Und das ist nicht zwingend Unterscheidung zwischen Jugendfußball und Profifußball, sondern eher von Mensch zu Mensch. Was sich tatsächlich eben ändert, ist, dass du im Nachwuchsfußball im Laufe der Jahre wahnsinnig viel, oder ich jetzt vor allen Dingen auch dann in Bremen zu tun hattest, mit Dokumentation, mit Sitzungen, mit Besprechungen, mit wahnsinnig vielen Leuten, die dann eben auch mit dabei sind, Einfluss haben, Einfluss nehmen und natürlich auch einfach an der Weiterentwicklung individueller Art von den Talenten interessiert sind. Jetzt hier habe ich dann eher zum Beispiel auf dem Donnerstagabend mit euch zu tun und sitze hier im PK-Raum und führe dann eher ein Interview oder was auch immer. Das ist dann schon etwas, was dann eben vorher nicht der Fall war. So verschiebt sich das eine oder andere ein bisschen. In der Zeit ändert sich wenig. Das war als Jugendtrainer sehr umfangreich und das ist jetzt auch noch. Und im Spiel hast du natürlich einfach noch mehr Tempo, Körperlichkeit. Das sind natürlich schon noch Faktoren. Und in der zweiten Liga wird natürlich jeder kleine Fehler nochmal deutlich schneller bestraft. Das ist noch etwas, was sich dann in den eigentlichen Wesentlichen, worum es geht, vielleicht anpasst. Und aber in der grundsätzlichen Ausrichtung, glaube ich, nach wie vor ist es eigentlich sehr, sehr wenig.
Es ist natürlich so, dass Sie jetzt Spieler haben wie Marc Haider oder auch Christian Santos, die dann doch schon über 30 sind, viel Erfahrung haben. Es ist dann am Ende aber trotzdem, wie Sie schon sagen, letztendlich das Gleiche, weil es sind Fußballspieler, die wollen spielen und sie müssen sie aufstellen, sie müssen ihnen erklären, wenn sie nicht spielen. Und da macht das dann gar keinen Unterschied, ob der dann 16 ist oder 36.
Genau. Also Jugendbereich ist tatsächlich im Schwerpunkt Entwicklung, Lehren, Ausbildung. Ich habe jetzt hier vielleicht noch mehr aufzustellen, zusammenzustellen, vielleicht hier und da nochmal heranzuführen. Das hast du im Jugendbereich auch. Gewöhnung, wie auch immer, Entwicklung gehört nicht auf. Das ist ja auch hier ein Faktor, einzelne Spieler beziehungsweise das Spiel an sich. Ich will auch das hier weiterhin voranbringen und entwickeln, damit wir eben mehr Stabilität reinkriegen, mehr Konstanz reinkriegen. Einfach eben auch noch ein Stück weit besser werden können. Und das geht ja auch weg von dem Blickfeld von Spieltag zu Spieltag. Andererseits, wenn wir nicht möglichst häufig an Spieltagen punkten, brauche ich mir über den anderen Aspekt keine Gedanken mehr machen irgendwann. Das ist auch klar. Ergebnisse sind natürlich unfassbar wichtig. Das ist wieder ein Unterschied zum Nachwuchsfußball. Sollte so sein, ist aber erfahrungsgemäß auch nicht immer so. Und am Ende wirst du auch im Nachwuchsfußball immer wieder zu Recht darauf hinweisen, dass natürlich die Ergebnisse im Rahmen von Überzeugung, Glauben, Vertrauen miteinander natürlich auch helfen. Auch da willst du etwas vermitteln, auch da willst du etwas weiterführen. Und wenn du nicht ab und zu mal ein Ergebnis lieferst, dann wird es eben auch schwierig. Dann bist du immer wieder beim Thema Mentalität. Siege bringen dich natürlich in jedem Bereich dann auch wieder weiter. Die Prioritäten verschieben sich. Hier sollte ich auf alle Fälle dringend schauen, dass wir regelmäßig Spiele gewinnen. Es sollte im Jugendbereich so sein, wenn du mal das eine oder andere verlierst, dass davon die Welt nicht gleich untergeht. Da ist dann immer noch mal wieder die individuelle Ausbildung. Aber alles streift sich und berührt sich natürlich auch wieder irgendwo. Aber im Umgang wie schon angedeutet, ja, am Ende ist Santos so, wie er ist und ist ein, jetzt an die letztjährige U19 bei Werder Bremen denke, ist ein Woltemade, wie er ist. Und ich muss mich um ihn kümmern, mich mit ihm beschäftigen, ihn begleiten und ihn auch so nehmen, wie er ist und das eben so optimal steuern, wie es eben möglich ist. Und das ändert sich dann tatsächlich eben nicht so. Jeder hat da irgendwo sein eigenes Ding, seine eigenen Gedanken, vielleicht auch seine eigenen Befindlichkeiten. Und da muss ich mich drum kümmern und muss drauf eingehen.
Es ist Ihnen ja in dieser Saison bereits gelungen, das ein oder andere Spiel zu gewinnen, wie Sie es gerade selber beschrieben haben. Und das, obwohl Sie ja eigentlich kein leichtes Erbe übernommen haben. Also Daniel Thun hat ja große Erfolge gefeiert in Osnabrück. Sie haben ihn angerufen, unmittelbar, nachdem Sie sein Nachfolger wurden, jetzt im vergangenen Sommer. Können Sie uns verraten, was die Inhalte des Gesprächs waren?
Oh, vielleicht ist es ja gerade deswegen leichtes Erbe, weil er das hier auch gut gemacht hat und hinterlassen hat. Auch das ist so ein Punkt, wo ich mir jetzt nie großartig einen Kopf gemacht habe. Daniel hat das hier überaus erfolgreich gemacht, ist Osnabrücker, glaube ich zumindest, und jetzt kommt er hier aus der Nähe, hat hier jahrelang gearbeitet und da hinkt jeglicher Vergleich und dafür ist Grote dann eben auch Grote und wird dann immer, und so werde ich auch immer schauen, dass ich meine eigenen Aspekte da auch mit reinbringen kann und trotzdem auch das, was gut war, auch entsprechend fortführe. Und genauso bin ich es angegangen und mache das auch. Und Daniel zu kontaktieren, machte für mich eben schlichtweg einfach Sinn. Erstens kenne ich ihn sowieso aus U17, aus U19 Zeiten, von ganz früher da auch, da habe ich so wahnsinnig viel miteinander gesprochen und schätze ihn und ich fand dann eben schon einerseits ihm zu gratulieren, weil er jetzt eben auch zum HSV wechselt und das sicherlich für ihn auch ein Schritt ist und er sich da auch darüber gefreut hat, mit ihm darüber zu sprechen. Andererseits natürlich auch sich auszutauschen über ein VfL, über das eine oder andere. Es gab eigentlich jetzt kein spezielles Thema. Wir haben vorher schon mal telefoniert, wenn wir uns zu Testspielen und so weiter verabredet haben oder wenn es mal darum ging, was ist mit dem Spieler, geht er bei euch weiter in Bremen oder kommt aus der Nähe von Osnabrück? Also da hatten wir schon immer einen vernünftigen, fairen Austausch. Und so fand ich es einfach, dass es sich irgendwo auch gehört, dass ich ihn mal anrufe. War nach ein paar Wochen, glaube ich, am Anfang war nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und einfach mal mit ihm schnacke, wie war's, wie sieht's aus, ich lege hier los, hau rein, bis bald, so in der Art und Weise.
Sie haben schon angesprochen, Sie sind sich im Jugendbereich schon einige Male begegnet als Trainer. Wissen Sie noch, wann es das erste Mal war, dass Sie ihn kennengelernt haben? War das noch vor der Jugendtrainerzeit oder haben Sie sich dann irgendwann mal am Spielfeldrand kennengelernt?
Nee, ich habe auf alle Fälle schon mal gegen ihn gespielt. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob es mit HSV war oder Oldenburg, ist auch super lange her. Aber ich kenne ihn als Gegenspieler noch aus damaligen Drittliga-Zeiten. Kennengelernt dann oder das erste Mal gesprochen, das ja, hat sich irgendwo dann ergeben. Also ich glaube, dass er auch mal beim Hallenturnier, da war ich noch U16-Trainer, war auch mit dem VfL mit dabei. Er hat es ja auch angefangen mit der U16, glaube ich, sogar beim VfL. Nagelt mich nicht fest, kann ich nicht genau sagen. Aber grundsätzlich über Begrüßung, Hallo und dann eben schnacken und merken, ganz so kacke ist er nicht, entwickelt sich das dann eben auch weiter und war dann immer, wie gesagt, in jeglicher Hinsicht ein vernünftiger Schnack.
Ja, auch ich habe tatsächlich auch nochmal nachgeguckt. Es war im September 98, haben sie sich das erste Mal als Spieler begegnet. 7-0 für Osnabrück gegen den VfB Oldenburg und es waren insgesamt 3 Spiele und ich glaube, Daniel Thun hat immer getroffen. Also,
ja, siehst du, aber ich habe irgendwo schon mal gesagt, dass ich in den Spielen, also an diese Spiele, vielleicht habe ich ihn deswegen auch noch in Erinnerung, grundsätzlich, zumindest rein ergebnistechnisch, keine guten Erinnerungen habe. Ja, aber wir haben uns auch immer noch mal wieder getroffen bei Trainerfortbildung. Das war auch mal eine nette Runde, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Gerade U17, U19 Bereich. Abends mal ab und zu zusammen gehockt und ein bisschen über das andere geschnackt. Ja, ist ein feiner Kerl. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und dann fällt es ja auch einem leicht, mal über das andere ein bisschen zu quatschen.
Wie genau beobachten Sie jetzt eigentlich den HSV? Schauen Sie da nochmal mit besonderem Auge drauf, weil Sie zu Daniel Thun auch eine Art Verhältnis haben? Oder wie nehmen Sie den HSV auch wahr? Wie schätzen Sie ihn ein, rein sportlich gesehen?
Also jetzt speziell auf den HSV gucke ich jetzt nicht oder habe ich nicht. Also es gibt dann immer mal wieder das eine oder andere Spiel, was du ja zwangsläufig anguckst in der zweiten Liga und je nachdem, wann es stattfindet, dass du dann eben, ich glaube, ich habe zwei Spiele komplett vom HSV gesehen. Das ist aber auch schon wieder ein paar Wochen her. Das, was jetzt dann immer zum jeweiligen Wettkampf dann ansteht, da beschäftigst du dich natürlich dann intensiv mit allen weiteren Beteiligten, Analysten, Co-Trainern. Was passiert dann, wie, wo, was hat sich verändert? Aber das ist ja die normale Spielvorbereitung, Gegenanalyse, die der andere auch betreibt. Was war der zweite Teil?
Wie
ich den HSV sehe.
Wahrnehmen, genau.
Ja.
Einschätzen auch so auf den bisherigen Saisonverlauf bezogen.
Ja, genau. Ich glaube, dass, also mal vom Grundsatz, da kann Daniel nicht von weg, da kann der HSV nicht von weg, das werden sie aber auch nicht wollen. Das ist mal eben einfach der beste Kader in dieser Liga mit dem Namen und zwangsläufig mit dem Anspruch auch aufzusteigen. Also alles andere kann ich mir einfach dann nicht denken und nicht vorstellen. Dann weiß der HSV natürlich auch, dass es in dieser Liga, und das weiß Daniel jetzt recht, auch nicht ganz so einfach ist. Und dass du dir alles eben entsprechend auch erarbeiten und verdienen musst. Ich glaube, dass sie auch immer noch mal wieder ein bisschen auf der Suche sind nach Stabilität und nach Sicherheit. Aber dass sie die natürlich in vielen Phasen, in vielen Spielen gerade zu Beginn und dann jetzt eigentlich auch zuletzt auch wieder immer wieder gefunden haben. Und natürlich eben einfach ein hohes Maß an individueller Qualität in bestimmten Positionen mitbringen, was dir natürlich auch immer wieder gute Möglichkeiten bringt, Spiele dann auch zu gewinnen.
Einen sehr guten Kader hatte der HSV ja auch in der vergangenen Saison schon. Da hat es Osnabrück zweimal geschafft, den HSV zu ärgern. Unter anderem im Juni beim 1:1 in Hamburg mit Daniel Thun. Haben Sie sich das Spiel in der Vorbereitung nochmal angeschaut oder schauen Sie sich's nochmal an?
Nee. Habe ich nicht. Ich habe damals, glaube ich, sogar zumindest eine Zusammenfassung von dem Spiel gesehen, aber jetzt aktuell nicht mehr. Dafür sind dann ja doch auch die Voraussetzungen anders. Also das ist ein anderer Kader, andere Spieler, andere Trainer. Das macht dann für mich jetzt in dem Fall wenig Sinn. Ich könnte nochmal, um mir den VfL-Jubel anzuschauen, das kann ich vielleicht nochmal machen. Aber inhaltlich hat es dann keinen großen Wert mehr. Da muss ich mich dann schon mit der Aktualität beschäftigen, mit dem, was der HSV jetzt, wie, wo, in welcher Konstellation macht.
Zu diesem Zeitpunkt des damaligen Spiels wussten Sie ja schon, dass Sie Werder Bremen verlassen werden. Wann hatten Sie eigentlich den ersten Kontakt zum VfL Osnabrück und mit wem?
Welches Spiel jetzt? Vom VfL gegen HSV?
Ja, vom VfL gegen HSV, das 1:1. Ne? Also im Sommer, da wussten Sie ja schon, ne? Bei Werder geht es jetzt dem Ende entgegen.
Den ersten Kontakt hatte ich dann, ihr müsst mir jetzt mit den Daten so ein bisschen helfen, je nachdem, wann feststand, dass Daniel zum HSV geht. Ich glaube, das war irgendwie ein Sonntag oder Montag. Das habe ich zumindest noch so in Erinnerung, weil ich schön zu Hause auf Couch, glaube ich, war und Benjamin Schmiedes. Ich glaube, ich habe auf einen Sonntagabend, schon Tatortzeit, da habe ich, glaube ich, gehört, dass da ein Gerücht läuft mit Daniel. Und dann müsste es Montag gewesen sein, Montagabend, dass Benjamin Schmiedes bei mir angerufen hat. Also das Datum kann ich jetzt nicht genau sagen, aber relativ zügig, nachdem es bekannt wurde, dass Daniel weggeht.
Ja, war tatsächlich so, am Sonntagabend gab es das Gerücht und am Montag wurde es offiziell, dann ist er auch direkt vorgestellt worden. Und ja, Benjamin Schwedes war offenbar gut vorbereitet, dass er dann direkt auch ihre Nummer hatte und wahrscheinlich auch wusste, dass es mit Daniel möglicherweise woanders hingehen könnte. Also gab es da irgendwie mit Benjamin Schwedes vorher schon mal einen Kontakt oder war das dann tatsächlich die erste Verbindung?
Das war die erste Verbindung. Also ich habe sonst vorher, also ich wusste, ich habe mal gehört, dass irgendjemand irgendwo was erzählt hat. Nee, aber das tatsächlich so, dass er mal mit mir Kontakt aufnehmen wollte. Das hat aber nie stattgefunden. Also es ist ja schon durchaus, denke ich, auch üblich, dass du für den Fall der Fälle immer mal irgendwo irgendwas in der Hinterhand hast und dich auch damit beschäftigst oder vorbereitest. Aber das wird er tun, das werden viele, viele tun. Da war ich dann wahrscheinlich auch irgendwo mal auf irgendeinem Blatt Papier mit dabei, aber das ist dazu nie gekommen. In welcher Form er sich dann auch weiter konkreter vorbereitet hat, das scheinbar getan hat, samt Telefonnummer, beziehungsweise eben mich auch über die Monate oder Jahre vielleicht häufiger mal anzuschauen, wie ich da was am Spielfeldrand mache, das hat Davon wusste ich bis vor einiger Zeit zumindest nicht.
Um Benjamin Schmiedes gab es ja auch Wechselgerüchte. Zum Beispiel sollte er auch zum 1. FC Nürnberg wechseln. Das war alles noch bevor Dieter Hecking dann Sportvorstand dort wurde. Spielte das eigentlich eine Rolle in Ihren Gesprächen? Haben Sie sich da Gedanken drüber gemacht? Okay, vielleicht holt mich jetzt hier ein Sportchef, der möglicherweise dann selber gar nicht während der Saison hier sein wird?
Benjamin hat das mir sehr schnell erzählt, ist transparent und damit umgegangen. Und das ist sowieso etwas, was ich gut leiden kann, weil ich ähnlich ticke. Der ist recht straight, klar und ehrlich. Und ich glaube, dass das ganz gut zu mir passt, weil ich auch gerne die Dinge dann auch klar anspreche. Das sorgt am schnellsten dafür, dass jeder weiß, woran er ist und auch entsprechend damit umgehen kann. Alles andere finde ich immer eher ein bisschen schwierig. So war ich davon in Kenntnis. Ich habe meine Entscheidung, das war auch bei uns klar besprochen, die ich fällen kann oder konnte. Am Ende gehören ja immer zwei dann zusammen, unabhängig von Benjamin gefällt. Ich wechsle nicht zu Benjamin Schmiedes oder bin ich zum Benjamin Schmiedes gewechselt, sondern zum VfL Osnabrück. Andererseits kann ich auch ganz deutlich sagen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, als dann auch klar wurde, dass er nicht zum 1. FC Nürnberg wechselt. Er ist sehr wichtig hier für den VfL. Er hat ja einen großen Anteil daran, dass es so hier gerade aussieht, wie es aussieht. Wir haben die Gespräche geführt. Dementsprechend begrüße ich es und jetzt auch im weiteren Verlauf sehr, dass er geblieben ist und dass er hier ist. Aber ich hätte jetzt nicht das davon abhängig gemacht, wenn seine Entscheidung anders gefallen wäre. Und das muss man ja einfach sagen, kann in diesem Geschäft ja auch jederzeit sowieso jeden Einzelnen immer treffen. Und das hätte ich nicht getan.
Sie haben sich gefreut, dass Benjamin Schmiedes geblieben ist und dürfen sich jetzt freuen auf eine Frage von Benjamin Schmiedes.
Hallo Marco. Hier ist Benjamin Schmiedes vom VfL Osnabrück. Wie du ja sicherlich weißt, war das ausschlaggebende Argument, dich zum VfL Osnabrück zu holen, dass ich dachte, dass du als gebürtiger Bremer sehr, sehr gut zur Bremer Brücke und an die Bremer Brücke passen wirst. Dahingehend würde mich vor allem aber auch mal interessieren, wie man sich als Bremer überhaupt so fühlt an der Bremer Brücke. Und in der Verlängerung dann eben auch, welches Ereignis du gerne einmal an der Bremer Brücke erleben würdest.
Ja, Benjamin Schmiedes war ja selbst auch mal beim HSV als Assistent des Vorstandes, dann später als Chefscout und war auch mal bei Werder Bremen, soweit ich weiß, in der Jugend, ist wohl auch noch ein Bremer und fragt sie, wie das als Bremer an der Bremer Brücke ist. Er müsste es ja eigentlich wissen.
Ja, ich glaube, er hat in Bremen auf alle Fälle seine Frau kennengelernt, soweit ich das weiß. Er war ein paar Jährchen war da. Also Bremer Jung an der Bremer Brücke habe ich irgendwo auch schon mal gehört. Ich fühle mich, also passt ja irgendwie dann auch alles. Ich fühle mich hier sauwohl. Also ich daran hat sich jetzt auch all die Wochen, Monate nichts geändert. Ich kenne dieses Stadion ja auch noch von früher mit allen Menschen drumherum, angefangen von Benjamin und Stück für Stück auch weiterhin. Da wiederhole ich mich auch gerne. Macht wahnsinnig viel Spaß, weil hier viel Identifikation ist, viel Herzblut ist, hier zu arbeiten und zu versuchen, zusammen eben vor allen Dingen erfolgreich zu sein und die Ziele zu erreichen. Und so in der gesamten Art, glaube ich, wie man hier auch was angeht. Also das eine ist das Inhaltliche, wie ich Fußball denke und wie man dann hier spielen will, was dann passt. Aber die Basis dann ja eben auch im Miteinander, aber vor allen Dingen auch Mentalität, so als Typus, glaube ich eben einfach auch, dass ich tatsächlich hier sehr, sehr gut hinpasse. So gesehen würde ich jetzt mal sagen, hat Benjamin dann, würde er nicht nur mich auf dem Zettel gehabt haben, da wären da schon noch ein paar andere auch noch mit dabei gewesen sein. Aber ich finde tatsächlich, dass er da jetzt keine unpassende Wahl getroffen hat. Und an der Brücke wäre es tatsächlich schön. Ich kenne es, wie gesagt, als Gegner von früher, wenn's hier mal voll ist. Jetzt ungern nochmal wieder an das andere Ergebnis von eben gerade erinnern. Aber wenn da dann hier ein paar Mal klingelt und Zuschauer dann eben das auch mitleben, unterstützen, die Emotionalität, Leidenschaft, die sich dann ja auch überträgt, beidseitig, und was ja dann auch wieder so rein zu diesem gesamten Inhalt des Fußballs ja auch wieder dazugehört. Der VfL kommt ja auch ganz viel von Arbeit, von Laufen, von Leidenschaft. Da wären wir wieder bei meiner glorreichen Karriere, aber ich habe schon eben als Trainer auch einen fußballerischen Ansatz, das miteinander zu kombinieren und das dann hier auch mal zu erleben, dass der ein oder andere Zuschauer das mit der entsprechenden Unterstützung dann auch teilen darf, ist dann natürlich schon etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Sehr gerne, auch sehr zeitnah, weil ich auch glaube, dass es dem einen oder anderen Spieler hier fehlt. Wir haben jetzt zuletzt nicht so wahnsinnig viele Spiele erfolgreich gestalten können. Bin aber trotzdem auch guter Dinge, dass wir es auch ohne Zuschauer wieder anders regeln können. Aber das alles irgendwann mal zusammen zu erleben, ist tatsächlich dann etwas in diesem kleinen, aber Oho-Stadion, was sehr cool wäre, möglichst bald erleben zu dürfen.
Ja, auf Zuschauer müssen wir wohl noch ein paar Tage verzichten, aber als gebürtiger Bremer mit HSV-Vergangenheit muss doch eigentlich das Spiel gegen den HSV so erst recht was Besonderes sein, oder? Da muss es doch kribbeln in Ihnen vorher, oder nicht?
Kribbelt immer. Also ich... Sowieso immer. Jedes Spiel, aber das hat sich auch nicht großartig geändert. Also meine Herangehensweise ist auch nach wie vor, ob nun im Jugendspiel U19 oder zweite Liga, nicht anders. Mein Puls ist da auch nicht anders. Also ich mache meine Arbeit und gehe das verhältnismäßig entspannt an. HSV ist eine coole Geschichte, schon immer sowieso gewesen. Aber das hat auch mit meiner Herkunft als Bremer nichts zu tun. Grundsätzlich freue ich mich einfach. Ich meine, ich glaube fast 5 Jahre, waren es 5 Jahre, 4,5, war ich beim HSV. Ich habe da eine schöne Zeit gehabt. Ich habe da gerne gearbeitet und gespielt. Je nachdem, wen ich wie wo da treffe im Umkreis von früher her noch kenne. Ich befürchte, es sind nicht mehr so wahnsinnig viele, aber bei den Jugendspielen habe ich schon immer noch mal wieder den einen oder anderen getroffen. Und auch diejenigen, die jetzt noch nicht so lange da sind, zum Beispiel Daniel Thune und sein Co., kenne ich ja letzten Endes auch vom Sehen immer noch mal von früher. Also ist ein schönes Stadion, fahren wir gerne hin, schöne Begegnungsstätte und freue mich, den einen oder anderen zu sehen und freue mich auch drauf, mit dem HSV, wie mit anderen auch, um Punkte streiten zu dürfen. Und ihnen das Leben alles andere als leicht zu machen. Das wird sicherlich auch noch im Mittelpunkt stehen.
Wie sieht es denn eigentlich prozentual bei Ihnen aus? Also Sie sind in Bremen geboren, haben da lange gelebt, haben für Werder gespielt, haben aber auch in Hamburg gelebt und für den HSV gespielt. Wie viel Prozent Bremen und wie viel Prozent Hamburg würden Sie sich verteilen?
100% VfL Osnabrück. Ich bin Bremer, ich habe beim HSV gespielt, das alles gehört zu meiner Geschichte. Alles gut, hat sich auch immer so aus der einen oder anderen Geschichte eben auch ergeben. Meine eigene Spielerkarriere ging eben so einen Weg und so einen Umweg. Für mich hat es ja in Bremen auch nicht gereicht, um weiter nach oben zu kommen. Also gehst du einen anderen Weg und dann gehst du nochmal einen Weg beim HSV. Ich bin 72er Baujahr. Das heißt dann auch, wenn du dich für Fußball interessierst, dann hast du zu einer bestimmten Zeit auch ein Interesse am HSV oder an Bayern oder an beiden. Nur Ende der 70er, Anfang der 80er an die Zeiten zurückdenkst. Jetzt war ich wieder in meiner Heimatstadt, wo ich auch früher sehr oft im Stadion war, als kleiner Jung schon. Ich bin aber jetzt, und das hatte ich eben schon gesagt, sehr gerne und mit ganzem Herzen beim VfL Osnabrück. Deswegen mache ich mir jetzt über alte HSV-Zeiten beziehungsweise über meine Bremer Heimat nicht so wahnsinnig viele Gedanken.
Wir haben jetzt viel über Bremen gesprochen. Die nächste Frage kommt allerdings von jemandem, der in Hamburg geboren und aufgewachsen ist, allerdings durch und durch Werderaner ist. Und das ist Thomas Molter.
Hallo Marco. Du, bei all dem, was wir viel telefoniert haben zwischendurch mal und, habe ich aber ganz vergessen, einfach mal zu fragen, was machen unsere beiden Jungs eigentlich bei dir? Luke Ihorst auf der einen Seite und vor allem unser alter Freund Niklas Schmidt, mit dem wir beide ja schon in jungen Jahren in der U16, U17, U19 viel gekämpft haben und manchmal verzweifelt sind. Würde mich interessieren, wie die beiden Jungs sich jetzt im Profikader bei dir machen. Ansonsten hoffe ich, es geht dir gut soweit, bereite dich gut auf das Spiel vor und am Wochenende kann ich nicht die Daumen drücken. Ich habe zu viele Hamburger Freunde, die immer noch HSV-Fans sind, deswegen hoffe ich auch ein schiedlich-friedliches 3:3 und dann freue ich mich, demnächst mal wieder von dir zu hören. Bis dahin, ciao.
Ja, das war Thomas Wolter, 100% Werder Bremen, mehr als 300 Bundesligaspiele für Werder gemacht. seit Jahren da auch im Nachwuchs tätig, hat mit Ihnen dann auch lange zusammengearbeitet. Aktuell, glaube ich, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Und ja, Luke Ihorst und Niklas Schmidt hat er angesprochen. Die sind ja nach Osnabrück ausgeliehen. Ja, Sie arbeiten beide gerade mit Ihnen zusammen. Wie läuft's mit Luki und Niklas?
Ein Hamburger in Bremen seit Jahren, ne, mit Thomas Wolter. Feiner Mensch ist das, ist U19 sportlicher Leiter, beziehungsweise sportlicher Leiter auch im gesamten Leistungszentrum. Ist in Bremen gesehen, da sind aber auch mehrere Leute mit Thomas Schaaf, Björn Schierenbeck, Heiko Flottmann. Da gibt es so ein paar, wo sich das dann auf mehrere Schultern verteilt. Aber ich habe die ganzen Jahre tatsächlich mal sehr eng mit Thomas zu tun gehabt und auch so zwischendurch immer noch mal wieder Kontakt. Jo. Schön, dass ihr ihn auch mit dabei habt. Und Niklas Schmidt stimmt natürlich absolut, weil es tatsächlich so war, dass ich damals U16-Trainer war und da war Niklas in U15, hatte ich den dann schon ein paar Mal in U16 mit dabei. Dann hatte ich ihn tatsächlich dann auch 2 Jahre, da habe ich ja die U17 übernommen, in der U17 und U19 allerdings, da war er, glaube ich, da war Niklas dann bei Mirko Votava, meine ich. Aber so oder so, wir haben vor allen Dingen auch immer noch mal, weil die Diskussion ging dann ja auch weiter, wenn du dann auch über einen Spieler, der in der U19 ist und in der U23 ist, wird man ja je nachdem dann auch noch mal mit seinen eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, immer wieder mit ins Boot gezogen. Und Thomas und ich waren uns eigentlich immer ziemlich einig, auch nicht zwingend mal bei allen Sachen, das bleibt aber auch nicht aus, aber bei der Geschichte ja, dass es sich lohnt, für Niklas weiter dran zu bleiben und auch drum zu kämpfen, dass er Werder Bremen nicht verlässt oder verlassen muss, weil wir in ihm immer noch ein Riesenpotenzial gesehen haben, weil wir die gesamte Zeit über all die Jahre von U15 angefangen, als er zu Werder Bremen damals gewechselt ist, ja, uns auch für etwas entschieden haben, wo man dann eben auch, nur wenn es mal ein bisschen schwieriger wird im Übergangsbereich, möglichst nicht aufgeben sollte. Er hat halt immer mal wieder ein Talent. Und auf ihn aber auf diesem Weg dann eben entsprechend zu halten, beziehungsweise festzuhalten, ist dann bei dem einen oder anderen jüngeren Jahren nicht immer ganz so einfach gewesen. Und das war dann bei Niklas auch der Fall, was dann eben auch dazu geführt hat, dass er den direkten Weg eben nicht gehen konnte, zumindest nicht auf Dauer. Und jetzt hier sozusagen einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und ich jetzt wieder sein Trainer sein darf und ich Thomas auch gerne berichten kann, dass das eine oder andere immer noch mal wieder da ist und da war, aber dass ich der felsenfesten Meinung und Überzeugung bin, dass Niklas und meiner einer und dann aber auch vor allen Dingen jetzt für den VfL uns auf einem ganz guten Weg befinden und bewegen und dass er jetzt Stück für Stück immer das, was in ihm steckt, auch vermehrt aufblitzen lässt und ich einfach auch hoffe, dass es so weitergeht. Er am Ende selber seines Glückes Schmied ist und die Gelegenheiten, die er bekommt, auch gerne nutzen darf. Und was Luke angeht, ist es dann eben eine grundsätzliche Begleitung über dann, bei Luke war es, glaube ich, sogar drei Jahre mit U17 und 2 Jahren U19. Luke ist ein bisschen anders gestrickt, hat jetzt nochmal ein Jahr zwischendurch in der U23 gehabt, aber dann ja auch nicht so wahnsinnig viel mit Profi-Anbindung und allerdings auch wiederum nicht. Und hier mal und da mal. Und den Jungen kenne ich, weil es jetzt auch näher dran ist, natürlich dann auch so gut mit allem drum und dran. Und ich glaube, dass das auch sichtbar ist, dass der Stück für Stück mit dem, was er an Tempo hat, an Beidfüßigkeit hat, auch schon an Verletzungen leider am Ende der Jugendzeit hinter sich hatte, immer noch im Anpassungs- und Gewöhnungsprozess ist auf diesem Level und das aber Stück für Stück immer besser bewältigt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Gruppe hier schon ist, mit Einsätzen von Beginn an, sich relativ schnell hier auch Respekt verschafft hat, hier und da halt auch immer mal wieder ein bisschen Tribut zollen musste, weil er da einfach ein bisschen auf war, aber auch, um dann das Ganze zusammenzufassen, sich aus meiner Sicht auf einem guten Weg befindet.
Einer der beiden von Thomas Wolter angesprochenen, Niklas Schmidt, ist ja auch beim HSV noch ein guter Begriff. Also spätestens nach seinem traumhaften Tor in der vergangenen Saison in der Hinrunde. Ich erinnere mich noch, die Vorlage kam, glaube ich, von Bobby Wood etwas unglücklich. Dann sah Rick van Drongelen nicht ganz so gut aus und schlussendlich wurde Daniel Heuer-Fernandes auch noch getunnelt. Der VfL hat am Ende 2-1 gewonnen vor beeindruckender Kulisse hier in Osnabrück. Haben Sie das Spiel eigentlich gesehen damals?
Nee, ich dachte eben auch, ihr meintet das. Also das ist auf jeden Fall das Spiel, wo ich auch noch Ausschnitte davon von Zusammenfassung gesehen habe, insbesondere auch Niklas Thor. Wobei bei dem 1-1 auch. Da ging es da, glaube ich, auch ganz am Ende nochmal. Bei dem 1-1 gab es auch nochmal so eine Szene im 16er, glaube ich, wo es auch nochmal eng wurde.
Timo Letschert, der da gezogen wurde.
Ja, irgendwas war da. Also von daher habe ich aus beiden Spielen noch Szenen in Erinnerung. Und so gesehen auch das Tor von Niklas, wo er all das, was ihn auszeichnen kann, dann ja auch mal gezeigt hat.
Wir könnten noch mal Ihr HSV Osnabrück-Wissen testen mit einer kleinen Quizfrage. Wissen Sie, wann der HSV das letzte Mal gegen Osnabrück in einem Pflichtspiel gewinnen konnte?
Nein. Scheint relativ lange her zu sein.
Ja, also ich war schon geboren, aber es ist schon einige Jahre her, 1988, zweite Runde DFB-Pokal, 1-0 für den HSV. Also es gab jetzt auch nicht zu viele Spiele, aber ein paar waren schon dabei. Also ja,
unangenehm. Ja, kann ja gerne so bleiben. Ist ja nicht so dramatisch. HSV kann ja seine Punkte für einen Aufstieg dann auch gerne danach noch gegen andere Gegner holen. Wir müssen ja nicht, Tradition muss man ja manchmal auch pflegen und beibehalten.
Die 80er waren ja auch das große Jahrzehnt des HSV. Wie haben Sie damals als kleiner Junge den HSV wahrgenommen? Haben Sie da auch ein bisschen mitgefiebert vom Fernseher?
Ja, habe ich ja eben schon angedeutet. Ne? Also ich kann mich durchaus noch an 83, Felix Magath, Strafraumgrenze, Juventus Turin 1-0. Ich habe da schon, klar, also letzten Endes, wenn du Fußball interessiert bist, und das bin ich nun mal als kleiner Junge schon immer gewesen, Ernst Happel fand ich tatsächlich damals auch ziemlich cool. So gesehen ist das ne, Flanke Manikals, Kopf bei Rubisch. Also gibt schon so ein paar Dinge, an die man sich immer noch erinnern kann. Und also natürlich, ich habe damals, wenn du Fußball auf dem Zettel hast, wenn du ihn dir anguckst, dann bist du zwangsläufig auch beim HSV gewesen. Dann gab es nochmal dieses Duell HSV Bayern auch. Und ich habe da eine ganze Menge Erinnerungen, klar auch.
Vorhin haben wir Dennis Dogan gehört. Gibt es noch andere HSV-Spieler aus Ihrer HSV-2-Zeit, mit denen Sie noch Kontakt haben?
Also ich habe ja auf alle Fälle regelmäßig Kontakt jetzt noch zu Marinus Bester. Der ist aber ja auch immer so ein Mittelding gewesen, wobei er dann auch eine Zeit lang bei der U23 dabei war. Aber ich glaube, damals eigentlich eher für die Profis geholt wurde. So genau weiß ich das gar nicht, müsste Marinus sagen. Aber der fällt mir jetzt dann eben noch ein. Ich war auf alle Fälle froh, dass er dann bei dem Kindergarten, er ist ja noch ein bisschen älter als ich, im Prinzip als Uropa nochmal mit dazu kam. So einen zweiten Mann an der Seite zu haben, um den ganzen Laden da im Griff zu haben, war schon sinnig. Das hat sich ja auch mal relativ viel, also so richtig lange kontinuierlich dann, Ricardo Beich fällt mir jetzt noch vom Ende wiederum ein, zu dem ich jetzt auch immer nochmal Kontakt habe. Ja, jetzt seid ihr wieder dran.
Marinus Bester haben Sie gleich am Anfang sofort angesprochen. Kannten Sie ihn eigentlich schon vorher aus Bremen? Sie haben ja dann auch beim HSV 2 mit ihm zusammengespielt.
Nee, also aus Bremen nicht. Weiß nicht, wie lange er in Bremen war. Marinus kannte ich tatsächlich vorher schon als Gegenspieler, also auf unangenehmste Art und Weise. War ich nun mal Innenverteidiger, er dann vorne drin als Stürmer. Ich hatte vorher auch schon zu Oldenburger Zeiten das eine oder andere Vergnügen mit ihm. Als ich beim HSV war dann auch schon, da war er noch beim Lüneburger SK. Also den kannte ich dann tatsächlich als Gegenspieler und habe ihn erst richtig kennengelernt, als wir dann zusammen beim HSV gespielt haben.
Marinus Bester ist ja heute mittlerweile Berater, nachdem er lange Jahre beim HSV gearbeitet hat und dann, glaube ich, vor einem Jahr aufgehört hat. Jetzt Berater, glaube ich, auch ja, mit Ihnen in Kontakt weiterhin. Und ja, Natürlich darf er jetzt auch mit der Frage nicht fehlen. Und es geht in dieser Frage um einen Namen, den haben Sie eben schon mal kurz angesprochen. Und jetzt kommt aber erstmal
so die Frage, bevor wir
dann die Antwort hören.
Hallo Marco, Marinus hier. Erstmal großes Kompliment für das, was ihr in Osnabrück da gerade auf die Beine stellt. Verfolge ich immer wieder gerne und sehe auch die Fortschritte, die ihr als Mannschaft macht. Meine Frage in die Runde beziehungsweise an dich ist, vielleicht auch interessant für die Zuhörer, wie sind unsere beiden Spitznamen in der Mannschaft bei den Amateuren zu unserer gemeinsamen Zeit gewesen und wie nennen wir uns aktuell auch noch? Ist vielleicht mal ganz interessant zu wissen und zu hören. Ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich für das Spiel beim HSV am Montagabend toi toi toi. Ich werde mir das im Fernsehen anschauen und ja, da schlagen dann zwei Herzen in einer Brust.
Die lachen schon im Hintergrund, haben wir gesehen. Ja, erklärt uns doch mal auf. Wie sind Ihre Spitznamen und vor allem, welche Geschichte verbirgt sich dahinter?
Ja, ich bin bei den beiden Amateuren dann irgendwann Opa getauft worden. Ich weiß jetzt tatsächlich, was, ob es jetzt sogar Marinus war oder ob das damals der Betreuer, ich glaube der Betreuer Jürgen von Appen, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, die U23-Betreuerlegende, Jürgi von Appen, ich glaube der war das. Kann auch Schimkart gewesen sein, der Physio damals, aber ich weiß nicht mehr genau, auf alle Fälle war ich dann Opa und bin eigentlich von allen Spielern, ich sage jetzt mal, bei dem einen oder anderen vielleicht liebevoll, bei dem anderen vielleicht respektvoll, keine Ahnung, auf alle Fälle bin ich Opa genannt worden. Und als Marinus dann dazu kam, habe ich eben schon angedeutet, der ist nun mal halt schlichtweg, sieht man ja auch deutlich, den einen oder anderen Tag älter. Und daraufhin war er dann eben Uropa, anders passte das dann nicht so richtig. Und Opa und Uropa haben dann, oder andersrum, Uropa und Opa haben dann so ein bisschen den U23-Laden aus Spielersicht dann geschmissen und zusammengehalten. Das war auch insgesamt sowieso ein ganz, ganz cooles Konstrukt, weil, also wir haben immer noch Kontakt und wir verstehen uns immer noch und Marinus, aber Marinus und ich, wir haben uns auf alle Fälle auch mal das eine oder mal gepflegt, gefetzt. Also das kam auch vor auf dem Platz oder auch neben dem Platz. Aber das Coole war eben auch immer, es ging immer um die Sache. Und wir waren auch relativ schnell dann wieder eins und haben dann wieder Gas gegeben. Aber ja, er hat natürlich eben als aus seiner Stürmerblutsicht eben auch immer das eine Interesse in einem Spiel oder Spielverlauf gehabt. Und ich hinten drin als Holzfuß in der Kette dann entsprechend auch. Und das passte manchmal nicht so richtig zueinander. Aber insgesamt haben wir es dann immer wieder richtig gut hingekriegt. Und ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen spielen zu dürfen. Und wahnsinnig viel Respekt vor ihm gehabt, wie er was, wie wo angeht und macht. Und freue mich, dass ich immer noch auch mit ihm Kontakt haben darf. Und dass wir uns immer noch gut verstehen.
Und die Spitznamen Opa und Uropa benutzen Sie heute auch noch, muss ich da nochmal nachfragen.
Ja, klar, das kommt schon vor. Das ist, ob nur per WhatsApp oder auch, wenn wir miteinander telefonieren, dann ist das schon häufig Moin Opa, Hi Uropa, das läuft tatsächlich so, das haben wir beibehalten.
Ja, den Spaß haben Sie eben schon kurz angesprochen. Kurz vor Weihnachten war Thomas Doll hier unser Gast im Podcast und da hat ihn auch Marinus Bester an eine, ja, feuchtfröhliche Rückfahrt erinnert, damals 2003 nach einem Spiel in Uerdingen. Und er hat ihn gefragt nach einem Spieler, der damals auf der Raststätte bei Münster im Graben vergessen wurde. Thomas Doll konnte sich nicht mehr ganz erinnern, er hatte nämlich Sie zuerst in Verdacht, aber Sie wissen wahrscheinlich noch, wer es war.
Ich war es nicht. Aber ja, das war wahrscheinlich dieses Abstiegs-Endspiel, was wir dann Tag später hatten in Uerdingen. Wo dieses Unwetter war, wo das Stadion dann irgendwie. Und wo wir dann auf Montag, da musste ich noch meine, ich glaube in dem Jahr habe ich geheiratet, da bin ich, musste ich die Hochzeitsreise, musste ich meiner Frau dann irgendwie einen Tag später hinterher, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber ja, wir haben auf alle Fälle 4-2 gewonnen, Marinus hat natürlich sein Türchen gemacht, ich glaube ich habe aber auch noch einen reingeschädelt und haben die Klassenerhalt geschafft und ja, Rückfahrt war dann Programm, wie es sich gehört. Aber wer da wie wo eventuell gegangen ist, also in dem Fall fühlte ich mich dann nicht mehr zuständig, auf die Jungs aufzupassen. Da war ich eigentlich recht optimistisch, dass die es alleine hinkriegen. Das ist mir entgangen, wer da eventuell.
Angeblich soll es Andreas Brück gewesen sein. Aber
ja.
Uns fehlen da auch die Dokumente aus der Vergangenheit.
Andreas Brück, an den kann ich mich auch noch erinnern, ja, stimmt.
Ja. An das Spiel hatten Sie ja auf jeden Fall noch ganz gute Erinnerungen. Also Sie konnten sich ja dann auch noch daran erinnern, dass Sie da noch ein Tor gemacht haben. Wer war denn eigentlich das größte HSV-Talent, mit dem Sie je zusammengespielt haben?
Das eine ist, dass ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Tore gemacht habe. Wenn, dann war es normalerweise auch mit der Rübe. Und von daher kann ich mich daran dann auch ausnahmsweise mal erinnern. Boah, es waren wahnsinnig viele gute Jungs. Das ist immer wieder das Gleiche. Ich habe es aus anderer Perspektive, begleite ich das ja jetzt dann auch immer noch. dieser Sprung ist wahrlich nicht so einfach. Übergang ist immer noch mal wieder spannend. Denke schon, dass es im Vergleich zu früher heutzutage deutlich früher so ist, dass die Jungs weiter sind und dann auch schon der eine oder andere Sprung frühzeitiger eben auch möglich wäre. Andererseits brauchst du dazu auch immer Mut, um die Jungs dann eben auch ranzuführen beziehungsweise auch zu bringen. Ja, schwer zu sagen, aber es gab einen riesen Fundus an Jungs, die dann immer wieder hochkamen. Wenn ich von vornherein recht cool fand, smart fand, und der dann aber auch nicht aus dem eigenen Nachwuchs kam, der dann von einem kleineren Verein dann kam und der dann aber auch seinen Weg gemacht hat, das, was mich nicht so wahnsinnig überrascht hat, der in vielerlei Hinsicht schon eine ganze Menge mitgebracht hat, das war Colin Benjamin. Er hat sich ja auch Stück für Stück dann behauptet, der fällt mir jetzt gerade ein. Von den Youngstern sind leider Gottes viel zu viele, die deutlich mehr Talent zum Beispiel jetzt gehabt haben als meiner einer. An bestimmten Aspekten, die einfach dazugehören, gescheitert und haben es dann nicht hingebogen.
Wie sieht es denn mit Ihren eigenen Söhnen aus und dem Fußballtalent? Haben die ein bisschen mehr Technik?
Hallo.
Also ist der Holzfuß, so haben Sie es, glaube ich, gerade genannt. Ich übernehme den Begriff mal.
Den hat mir irgendwann letztens jemand zugeworfen, deswegen habe ich ihn noch so in Erinnerung. Meine Jungs haben mit Fußball nicht so wahnsinnig viel am Hut. Ich habe da aber auch nie großes Bestreben nach gehabt, sie da irgendwo hinzutreiben, sondern habe es laufen lassen. Mein größerer Sohn hat mich eben noch spielen sehen dürfen müssen und fand es vielleicht deswegen, da wären wir wieder bei diesem Begriff. Aber der hat sich nie wohlgefühlt in Stadion, er fand es immer doof, dass er nicht zu seinem Vater durfte. Und wie auch immer, auf alle Fälle hat er mit Fußball auch bis zum heutigen Tage eigentlich wenig am Hut. Der hat sich Richtung Handball dann bewegt, was ich aber auch in Ordnung finde, ist auch ein Teamsport. Dann ist es, glaube ich, auch ganz oft so, dass der kleine Bruder sich dann eben auch häufig an den großen Bruder orientiert. Und genauso ist es auch gewesen, so dass der dann auch beim Handball gelandet ist. Und das haben die eine Zeit lang gespielt, inzwischen aber auch nicht mehr. Alles gut, wie es ist. Ne? Jeder seinen Weg und haben mit Fußball beide nicht so wahnsinnig viel am Hut.
Haben Sie denn mit Fußball nur vom selber Spielen her nichts am Hut? Oder fiebern Sie auch gar nicht mit, wenn die Spiele im Fernsehen kommen? Oder gucken Sie schon darauf, wo der Papa am Wochenende dann auch an der Seitenlinie steht?
Haben tatsächlich grundsätzlich mit Fußball nicht so wahnsinnig viel am Hut. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also sind jetzt dann, das ist jetzt etwas, was sie jetzt zwangsläufig auch so ein bisschen mitkriegen. Also läuft dann halt mal irgendwo im Fernsehen. Und dann sind sie schon auch mit dabei und gucken sich das an. Aber haben jetzt wahrlich nicht die große Berührung mit dem Spiel. Aber das verfolgen sie schon. Das haben sie auch vorher schon getan, auch im Jugendbereich, wie ist was, wie wo gelaufen. Aber jetzt nicht tiefergründig.
Sie haben dafür ja als Trainer dann viel mit Jugendlichen gearbeitet. Was würden Sie sagen, jetzt so nach einem halben Jahr im Profifußball, im Herrenfußball, ist das jetzt so Ihr Ding, das Sie weiter verfolgen wollen oder könnten Sie sich vorstellen, auch irgendwann nochmal wieder in den Jugendbereich zurückzukehren?
Kann ich mir auch vorstellen. Also ich ticke, ich habe nie großartig danach gestrebt, das jetzt hier zu machen, lebe das gerade und habe da voll Bock drauf, hängt aber nicht alleine damit zusammen, dass es jetzt zweite Liga ist, sondern es hängt damit zusammen, dass es hier so ist, wie es hier ist. Es könnte auch gut sein, dass es an einer anderen Stelle dann auch eventuell, aber dann würde ich auch ein bisschen darauf achten. Ich glaube einfach auch, dass ich nicht überall hinpasse. Ich passe vermutlich nicht zu jedem Verein, ich passe nicht zu jeder Philosophie, weil ich auch eine gewisse Überzeugung habe. Ich wollte nie zwingend meine Birne ständig irgendwo in irgendeiner Kamera, auf irgendeinem Bildschirm sehen. Habe mich wohlgefühlt in dieser Nachwuchsposition. Das hat sich jetzt alles so ergeben, wie es gelaufen ist. Das mache ich jetzt erstmal schön weiter. Und dann wird man sehen. Aber bei mir ist es, glaube ich, auch nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal sage, Dankeschön und ich mache wieder was anderes. Das kann auch passieren, aber ist im Moment eh alles hypothetisch, lebe im Hier und Jetzt und bin mit dem, was ich jetzt gerade tue, sehr, sehr glücklich und zufrieden.
In der vergangenen Woche in unserem Podcast HSV, wir müssen reden, war Patrick Ovomoyela unser Gast. Sie haben es möglicherweise ja nicht gehört, aber er hat auch erzählt, dass er Daniel Thun dann eben natürlich auch kannte. Ne? Beide kennen sich ja noch aus Osnabrück und Ovomoyela war natürlich auch mal bei Werder. Kennen Sie ihn eigentlich auch persönlich?
Nein. Kenne ich nicht. Kann sein, dass ich auch mal irgendwann ihm auf dem Fußballplatz begegnet bin. aber als Freiburger noch in Lüneburg war, kann ich aber auch nicht sagen, weiß ich nicht genau und kenne ihn persönlich nicht.
Es waren auf jeden Fall mehrere Spiele und weil er letzte Woche bei uns zu Gast war, hat er dann auch noch eine Frage für Sie hinterlassen.
Ja, hallo Marco, hier ist Patrick Obmoyela und erstmal Glückwunsch zu der guten Arbeit, die du in Osnabrück leistest. Schaue ich ja immer noch hin als einen meiner ehemaligen Vereine. Eine Frage habe ich natürlich auch an dich und zwar, kannst du dich noch daran erinnern, wir haben, glaube ich, einmal gegeneinander Fußball gespielt und ich möchte von dir wissen, wie ging das aus und welchen Auftritt hatte ich in diesem Spiel? Schöne Grüße, Ovo.
Ja, es waren nicht nur ein Spiel, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, es waren zwei Spiele, einmal mit Lüneburg und ein Spiel, was er aber meint, da hat er mit Paderborn gespielt, Sie beim HSV 2. Erinnern Sie sich?
Ja, ich habe ja gerade schon gegrübelt, also ich hätte jetzt, wenn tatsächlich getippt, auf als er in Lüneburg war, Paderborn hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, ich weiß, dass wir gegen Paderborn mal irgendwann ordentlich einen auf den Nuss gekriegt haben, war er da dabei?
Da war er dabei und dieses Spiel meinte auch, er hat zum 6:2 getroffen in der 90. Minute, das war der Endstand und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das Spiel dann verdrängt haben.
Ja, aber dann kann ich mich an die Szene sogar noch erinnern. Da bin ich, glaube ich, mehr oder weniger allein aufs Tor zugelaufen und ich bin noch hinterher gekoffert. Ich war ganz gut zu Fuß. Und hat noch mal so einen Haken gemacht und ja, schön. Ja, das habe ich tatsächlich jetzt, also ich wusste das mal, aber wann, wie genau, dann tatsächlich, dafür sind wir uns wahrscheinlich auch zu selten begegnet. Aber ja, schönen Gruß zurück. Und ich habe es schon noch dunkel in Erinnerung dann.
Ja, Patrick Omoyela ist ja dann Nationalspieler geworden. Wer war denn Ihrer Meinung nach so aus Ihrer Karriere der beste Spieler, gegen den Sie mal gespielt haben, wo Sie wirklich gar keine Chance hatten?
Gar keine Chance. Also ist auch immer so ein Ding. Ich war schon, glaube ich, ein relativ unangenehmer Knochen. Und denk, wenn du ganz ordentlicher Drittliga-Zocker bist, dann kannst du auch welchen in verschiedenen Vergleichen, Testspielen und sonstigen auch aus der ersten Liga in irgendeinem Spiel auch mal wieder das Leben schwer machen und habe ja auch mal irgendwo rangeschnuppert. Also zu sehr in die Schubladen, so ein bisschen ging auch mit den Füßen. Aber klar ist natürlich schon, das habe ich ja eben auch alles schon ausführlich gesagt. Da waren viele viele gute dabei. Am Ende bist du ja auch immer nur ein Teil von dem Ganzen in diesem Sport. Und ja, ich habe mir auch nie auch da, das ist ja so mit Namen und wer was wie wo und das ist ja auch etwas, was jetzt für mich nicht so wahnsinnig spannend war und ist. Deswegen müsste ich wahrscheinlich ganz weit nochmal wieder bei mir hinten reinkramen und auch wieder irgendwo ein bisschen verschlossen. Also zwangsläufig gegen viele, viele Gute, die dann auch irgendwo noch ihren Weg gemacht haben und es auch deutlich weiter geschafft haben als meine einer. Ich habe aber, wie gesagt, auch leider Gottes viele, viele getroffen, wo ich gesagt hätte, hey, dein Talent hätte ich gerne gehabt, aber die haben es dann eben mit der Arbeit oder über die Mentalität oder über dem, was an Qual eventuell auch noch nötig ist, auch überhaupt nichts am Hut gehabt. Und ja, also ich würde mich da jetzt schwer auf irgendeinen Namen bei all dem, was ich jetzt weiter quatsche und überlege.
Sie sagen können. Einfach Ovomoyela, da freut er sich.
Ja, ist auf alle Fälle natürlich einer, der schon einen ordentlichen Weg gemacht hat. Also mehr geht ja fast nicht.
Dank seines Tores zum 6:2 vor allem. Irgendwann muss ja dann bei Ihnen so der Prozess gereift sein, dass Sie für sich selber festgestellt haben, dass Sie Trainer werden wollen. Gab es da eigentlich einen Trainer, der Sie darin beeinflusst hat in dieser Entscheidungsfindung? Also haben Sie ein Trainervorbild?
Nein, ich habe kein Trainervorbild. Also auch da bin ich jetzt wieder so, dass ich mich da nicht an irgendwie großartig jemanden zu sehr orientieren wollen würde. Und da gibt es ja immer dann... Das finde ich auch immer manchmal so ein bisschen weit hergeholt. Dann hat dann der mal einmal mit dem da gesprochen und dann hat ist das dann auch gleich sein großer Mentor oder so. Das ist dann alles, nein. Aber ich habe schon zu meiner aktiven Zeit so Stück für Stück Bremerhaven vielleicht noch ein bisschen weit hergeholt. Oldenburg fing das dann schon an, dass ich so das Gefühl hatte, okay, du kannst es vielleicht nicht perfekt spielen, aber du verstehst so ein bisschen, was hier Sache ist oder wie es eben auch gehen könnte. Also ich habe ja auch schon durchaus einen fußballerischen Ansatz, den ich als eigener, also als Aktiver so in der Form hätte nicht verwirklichen können. Also so fußballerischer Aufbau von hinten mit mir wäre dann schon auch wieder ein bisschen interessanter geworden. Wenn man den Ball, also Köppen wäre dann immer gut gewesen, aber ein flaches Aufbauspiel dann vielleicht auch nicht immer. Nee, also es, also ich habe natürlich dann schon auch zur HSV-Zeit, hatte ich ja auch schon gesagt, so was Stefan Böger mitbringt, ist ein guter Trainer, hat Struktur, hat dann auf alle Fälle, wir haben halt danach auch nochmal wieder in einer anderen Konstellation zusammengearbeitet. Ich bin selber auch gerne, habe gerne einen Plan, weiß gerne, was wann, wie, wo, in welcher Form auch laufen wird, denke da voraus. Da konnte ich auf alle Fälle von Stefan auch mal wieder ein bisschen was mitnehmen, das ist keine Frage. Dann hatte ich auch schon Thomas Doll erwähnt, der dann wiederum ein anderer Typ ist, so von seiner Lebendigkeit her, von seinem Kontakt zu Menschen dann auch. Aber das sind jetzt zwei aus HSV-Zeiten, die ich da eben auch hatte. Am Ende nimmst du dann tatsächlich immer mal wieder von irgendeinem irgendwo was mit, auch wenn du einfach nur dir ein Spiel anguckst, irgendeine Idee. Und ja, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und da habe ich auch schon immer meine Priorität drauf gesetzt und gelegt. Und eigentlich wenig jetzt von irgendjemandem irgendwo was abgeguckt oder gesagt, das ist jetzt ein Vorbild.
Es wird auf jeden Fall am Montag ein interessantes Trainerduell auch zwischen Ihnen und Daniel Thun, Ihrem Vorgänger in Osnabrück. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz zum Spiel am Montagabend in Hamburg im Volksparkstadion. Was erwarten Sie da als Trainer des VfL Osnabrück für ein Spiel?
Ein sehr intensives und auch temporeiches Spiel, wobei man das, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal in dieser Position, wo ich gerade sitze, immer recht schnell lapidar daher sagt. Und da ist auch immer in dieser zweiten Liga ein Funken Wahrheit mindestens mit dabei. Ich glaube schon, dass es interessant sein wird. Der HSV ist nun mal eben zu Hause und dann auch als HSV schlichtweg der Favorit. Andererseits haben wir immer wieder einen Ansatz, den ich unabhängig von welchem Gegner auch immer sicherlich nicht verlassen werde und wir als Mannschaft, als Gruppe auch nicht. So gesehen glaube ich schon, dass es fußballerisch interessant sein kann mit verschiedenen Phasen. Vielleicht wird es auch taktisch interessant. Ich denke einfach, dass für uns wahnsinnig viel gut, wirklich gut laufen muss, damit wir eine Chance haben. Das ist einfach auch so, weil da sind die Voraussetzungen dann eben einfach ganz klar eher beim HSV. Aber wir werden bestrebt sein, alles dafür zu tun, dass diese Möglichkeit auch wirklich besteht, dass das eine oder andere für uns dann eben auch laufen kann und werden ganz sicherlich, das wird Daniel aber auch nicht anders erwarten, ein sehr unbequemer Gegner sein und werden unsere Chance ganz sicher suchen.
Haben Sie denn schon eine Idee, wie Sie dieses Phänomen Simon Terodde irgendwie ausschalten können? Der braucht ja eigentlich nur eine halbe Torchance. So vielen Mannschaften ist es ja nicht gelungen, ihn aus dem Spiel zu nehmen.
Nee, genau. Ist auch nicht ganz so einfach. Das stellt er jede Woche unter Beweis. Ja, es wird dann auch immer diesen schönen allgemeinen Satz geben, Fußball ist ein Teamsport und je nachdem, wie du als Mannschaft dann bestimmte Bereiche verteidigen kannst, beziehungsweise weghalten kannst oder ihn einfach auch das Spiel woanders hin verlagern kannst, wird es dann vielleicht auch für ihn schwieriger. Andererseits brauche ich mir auch nichts vormachen, es wird Situationen geben, wo er eventuell auch in eine gefährliche Abschlussposition kommen kann. Wir haben den einen oder anderen, der dann auch unangenehm ist, an ihm vorbeizukommen. Das wird dann sicherlich auch schon irgendwo immer wieder ein Job von uns sein. Insgesamt müssen wir in diesem Spiel so oder so als Gruppe funktionieren, weil wenn es nachher nicht Terodde ist, auch wenn er natürlich jetzt wahnsinnig viel getroffen hat, gibt es dann schon noch ein paar andere beim HSV, die individuell so viel mitbringen, wo wir dann auch aufpassen müssten. Also wir sind, glaube ich, gut beraten zu schauen, dass wir insgesamt als Mannschaft unsere Aufgaben gut erfüllen und insgesamt gut funktionieren, um dann auch Terodde möglichst weghalten zu können von unserem Tor.
Ja, mit einem gesunden Simon Terodde hat der HSV mit Sicherheit eine gute Chance, den Aufstieg in diesem Jahr zu schaffen. Und das ist auch eine gute Überleitung zu unserer letzten Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Nämlich lautet die, wann steigt denn der HSV wieder auf? Was sagen Sie, Herr Grote?
Dies Jahr. Das passt doch. Also ich würde mich für den HSV freuen. Ich würde mich für Daniel freuen. Das ist alles total in Ordnung. Jetzt wird Zeit. Der HSV gehört in die erste Fußball-Bundesliga. Haben sie jetzt eine Zeit lang versucht. Das hat nichts mit dem einen oder anderen Trainer oder sonstigen Geschichten zu tun oder Personal, was vorher da war oder nicht. Das wird so oder so. Da hat jeder seine Qualitäten und aus verschiedensten Gründen ist vielleicht auch nicht funktioniert. Ich kann es auch jetzt aktuell nicht einschätzen. Ich glaube schon von außen betrachtet, dass man sicherlich auch wieder, wie die letzten Jahre, auch einen guten Kader hat. Ich glaube aber auch schon, dass es gut zueinander passt. So wirkt es nach außen. Ich hoffe, dass sie dann auf Dauer diese Stabilität auch haben. Ich gehe auch davon aus und würde mich freuen, wenn der HSV wieder dahin zurückkehrt, wo er auch hingehört. Und würde mich dann eben auch freuen, wenn das Daniel dann auch vergönnt wäre, Erst-Bundesliga-Trainer zu werden, was er sicherlich dann auch ganz gerne sein möchte.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort zum Abschluss dann nochmal. Dann bleibt uns eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen, Herr Grote. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit vor allem.
Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Und irgendwo, irgendwann, hoffentlich sieht man sich dann auch wieder.
Ja, und wir wünschen Ihnen natürlich dann auch ein schönes Spiel erstmal Montag und möge der Bessere gewinnen.
Ja, dankeschön.
Wir sehen uns dann nach dem Spiel auf der Pressekonferenz wahrscheinlich wieder. Und ja, ich sage auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Wir melden uns dann am Montag in einer Woche wieder, dann nach dem HSV-Spiel in Braunschweig und vor dem Spiel in der englischen Woche gegen Düsseldorf. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.